zur Einheit berufen. In demselben Kapitel, in dem wir schon die ganze Zeit unterwegs sind, Kapitel 17 im Johannesevangelium, heißt es auch: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die durch ihr Wort an mich glauben werden. Jesus betet das für die Apostel, also für die Jünger. Und das, was sie ausrichten, möchte er durch die Kraft des Heiligen Geistes so bevollmächtigen, dass das Wort läuft und weitergeht. Und man muss sich mal vorstellen, 12 Mann, die treu waren, haben die ganze Welt mit dem Evangelium versorgt. Das ist der Anfang gewesen. Also dort hat sich das Wort Jesu schon ausgewirkt. Wir haben das sichtbar vor unseren Augen. So ist auch das Evangelium nach Europa gekommen. Wenn wir aber hören, dass wir in 2019 500.000 Kirchenaustritte zu verkraften haben, dann ist das eine ungeheuerliche Zahl und man fragt sich, stimmt die wirklich? Offensichtlich soll es so sein. Und die Gegner der Kirchen und des Evangeliums, die triumphieren schon. Und es stellt sich die Frage, sind wir Verwalter des Untergangs? Geht es mit uns zu Ende? Gibt es darauf eine Antwort? Wenn wir über die Einheit sprechen, dann möchte ich eine Aufweitung vornehmen. Es geht hier um das Miteinander der Konfessionen und Denominationen. Also es geht gar nicht nur um die Einheit, die wir hier im Haus versuchen zu pflegen mit den Schwestern und den Brüdern und den Mitarbeitern, so wie wir unterwegs sind, sondern es geht weit darüber hinaus. Ich hatte in meiner Schulklasse von der 1. Klasse bis zur 10. eine Mitschülerin, die war katholisch. Und wir hatten damals Lehrer, die waren sehr rational, sage ich mal. Ich hatte einen Mathe-Physik-Lehrer, der hat sich über alles lustig gemacht, was in der Bibel stand. Das war so, über die Wunder Jesu hat er also wunderbar gelästert. Und da habe ich schnell gemerkt, das betrifft nicht nur mich, sondern das betraf auch sie. Also es spielte gar keine Rolle, dass sie katholisch war und ich evangelisch. Sondern das war so. Es war gegen alle, die etwas mit dem Glauben zu tun hatten. Es gab noch mehr Mitschüler in meiner Klasse, die nachher auch nur zur Konfirmation gegangen sind. Das war gegen uns alle gerichtet. Und von dieser Zeit an habe ich schon als Kind darüber nachgedacht, dass dieser Unterschied eigentlich gar keine Rolle spielt, obwohl wir aus zwei unterschiedlichen Lagern stammen. Ich komme ja aus dem Pfarrhaus, aus einem evangelischen und die katholische Messe fand immer bei uns im Gemeinderaum statt. So war das damals. Also so bin ich schon groß geworden. Es gibt eine Kategorie in der Theologie, die hört man nicht oft, aber die lautet, da geht es um die Selbstdurchsetzung des Reiches Gottes. Es findet statt mit uns und ohne uns. Gott baut sein Reich wo er möchte, wie er möchte, und wenn es nicht in Europa ist, dann in Asien oder in Südamerika. Darüber haben wir nur viel zu wenig Informationen. Also es ereignet sich etwas, was nach vorne weist. Ich möchte aber sprechen über das, was sich hier in unserem Land ereignet. Und zwar möchte ich Ihnen vorstellen 3 Netzwerke, das erste etwas ausführlicher. Und ich möchte zum Schluss auch noch darüber sprechen, was sich in der Corona-Zeit auch noch ereignet hat. Neben der Ökumene der Großkirchen mit theologischem Austausch, der sehr wichtig ist und der auch von allen Seiten eingefordert wird, gibt es Basisbewegungen, die zum Großteil von Laien getragen werden. Das ist erstaunlich, aber es gibt sie wirklich. Und nicht erst seit 2 Jahren, sondern seit Jahrzehnten. Und das eine Netzwerk heißt Treffen von Verantwortlichen. Das hört sich so ein bisschen technisch an, macht aber nichts. Es gab schon 1969 Christen, junge geistliche Bewegungen und die Leiter von ihnen, die sich zusammengefunden haben und gesagt haben, was verbindet uns, obwohl wir aus unterschiedlichen geistlichen Lagern kommen? Die trafen sich damals im Schloss Kraheim. Das ist ein Zentrum mit einer Lebensgemeinschaft für die Einheit der Christen. Und dort hat man das einfach mal eingeübt. Man ist in den Austausch gegangen und hat schnell festgestellt, uns trennt so viel, das hat keine Zukunft. Man musste das wieder beenden. Das war nach kurzer Zeit Schluss. Aber es gab einige Männer, die haben gesagt, das ist nicht hinnehmbar. Dieses Thema ist, wenn wir von der Heiligen Schrift herkommen, so wichtig für uns, das müssen wir wieder aufgreifen. Und da gab es drei Gemeinschaften, die 1974 einen Neustart gewagt haben. Das war der CVJM München, das war die Jesusbruderschaft Gnadental und das war das Ökumenische Lebenszentrum in Ottmaring bei Augsburg. Darüber könnte man jetzt ganz viel sagen, jedes Werk hat seine eigene Geschichte. Ich will bloß mal einen Mann vorstellen, auf den komme ich nachher am Ende noch mal kurz zu sprechen. Wilhelm Bläsing heißt dieser Mann. Der hat den CVJM München nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründet. Die sind weit über 100 Jahre alt und die mussten während des Zweiten Weltkrieges pausieren. Und er war damals ein junger Ingenieur bei Siemens, hatte also eine Karriere vor sich und hat diesen Weg aufgegeben, um diesen CVJM München neu zu gründen, einen Neustart zu wagen und dort etwas in den Dienst zu stellen des Reiches Gottes, was sich wirklich sehen lassen kann. Der CVJM München hat mehr haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter als seinerzeit die Kirchenprovinz Sachsen Pfarrstellen. Das ist die Größenordnung, über die ich hier rede. Also hier war ein Mann treu und Gott hat etwas daraus gemacht. Und das gilt auch für den Prozess des Miteinanders über die Konfessionsgrenzen hinaus. Das ist also etwas sehr Schönes. Dieses Treffen hat also eine über 50-jährige Geschichte. Und heute ist es so, dass wir uns einmal im Jahr treffen. Und es kommen Vertreter aus über 100 Gemeinschaften zusammen, Jahr für Jahr. Also CVJMs, Seelsorgezentren, aus den Klöstern, aus den evangelischen Kommunitäten, aus geistlichen Bewegungen. Und wir haben mal festgestellt, das sind alles Orte der Hoffnung oder auch Orte des Gebetes. Da wird wirklich gebetet, Tag und Nacht. Oder es sind Orte des Evangeliums, wo das Evangelium von Jesus Christus an allererster Stelle steht. Das wird gelebt, das wird gepredigt, das wird den Menschen hingehalten, es wird hinausgetragen und hat dann auch eine Konsequenz in der Seelsorge für jeden persönlich. Und das Evangelium ist ja jetzt nicht dafür geeignet, um die Menschen fertig zu machen und sie zu drücken und runterzubringen, sondern im Gegenteil, ihnen Befreiung zu schenken, eine Perspektive zu geben, neue Hoffnung. Das ist also genau umgekehrt als das, was man immer meint. Wenn man mit dem Frommen in Berührung kommt, dann wird es zu heiß. Eigentlich ist es genau umgekehrt. Die Frage ist, was tun wir dort, wenn wir zu solchen Treffen zusammenkommen? Das Erste, was wir machen, ist, wir hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt, wir sind in der Stille zusammen und sind im Austausch und hören, was im Land, Land auf, Land ab, geschieht, wo sich etwas ereignet im Reich Gottes, wo Aufbruch ist, wo Wachstum ist, wo Freude da ist, wo sich das Reich Gottes ereignet. Und das im Gegensatz zu allem anderen Schlimmen, was wir täglich in den Nachrichten bis hin zu IDEA zu lesen bekommen. Was ereignet sich, was nach vorne weist? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir sprechen von vier Dimensionen, die das hat. Das eine ist die prophetische Dimension. Also, was zeichnet sich als Silberstreif am Horizont ab und weist nach vorn? Wo ereignet sich Reich Gottes mitten unter uns? Das zweite, was wir tun, ist, wir beten für unser Land. Nicht nur für unsere eigenen Gemeinschaften, sondern wir beten für die Großkirchen, wir beten für Politik und Gesellschaft und das tun wir wirklich. Das ist die sogenannte priesterliche Dimension. Wir treten hin. Wir haben starke Gebetsabende erlebt, wo wir selbst überrascht wurden durch den Heiligen Geist, was er uns in die Mitte gelegt hat. Wir hören auch aufeinander. Wir tauschen uns aus in Kleingruppen und beten füreinander. Leiter von Werken sind manchmal ganz einsame Menschen. Sie können dort, wo sie zu Hause sind, nicht alles sagen. Sie haben auch Nöte und Lasten zu tragen. Und das wird dort, ist natürlich eine Vertrauenssache, ausgetauscht und dafür wird gebetet. Und dann passiert etwas, wenn man sich nach einem Jahr wieder trifft, dann fragt man sich, wie ist es dir ergangen, was hat sich ereignet? Und dann können wir über Gebetserhörung berichten, das ist hervorragend. Das ist eins der wichtigsten Elemente an solchen Treffen. Das ist die sogenannte hirtliche Dimension. Und wir ermutigen zu handeln, sich an Initiativen zu beteiligen. Das ist die sogenannte königliche Dimension. Ich kann das nur so kurz benennen. Man kann mich alles fragen hinterher. Ich stehe gerne zur Verfügung. Als der Schritt gewagt werden sollte, mit den katholischen Gruppierungen oder überhaupt mit der Kirche in Berührung zu kommen, da gab es ganz viele Bedenken. Die ersten, die haben gesagt, also gibt das nicht eine Überfrachtung, die katholische Kirche ist Weltkirche. Das sind riesige Bewegungen. Wenn wir mit denen zusammenkommen, die machen uns doch platt. Also ich sag mal zum Beispiel die Bewegung St. Egidio, die hat 40.000 Mitglieder weltweit. Können Sie das denken? Gut, der CVJM weltweit, der hat auch eine ganze Menge aufzubieten, keine Frage. Die Schönstattbewegung, das sind die, die das mit Maria so besonders pflegen, die haben über 100.000 Mitglieder und 1,5 Millionen Freunde weltweit. Mit denen soll man in Kontakt kommen, das ist gefährlich. Oder die Focolare, die haben 120.000 weltweit. Das ist doch riskant. Ist dort überhaupt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe möglich? Die Gründerin und Präsidentin der Focolare-Bewegung, Chiara Lubich, die wir persönlich aus Nahdistanz erlebt haben, die sagte, meine lieben Freunde, es geht nicht um die Größenverhältnisse, sondern es geht um die Charismen, die jede Bewegung, jedes Werk einzubringen hat in diesen Miteinanderprozess. Und da sieht das plötzlich ganz anders aus. Wir haben eine Vielfalt von Berufungen unter uns. Das ist traumhaft. Das ist ungefähr so wie dieser Blumenstrauß hier vor mir. Die Einheit in der Vielfalt. Und jeder bringt seinen Fund ein und bringt es ein als Reichtum, der vom Himmel in die einzelne Gemeinschaft gelegt worden ist. Und wir entdecken Sachen im Miteinander. Davon haben wir nicht mal zu träumen gewagt. Das ist die Wahrheit. Dort ereignet sich etwas ganz Schönes. Ich möchte auf zwei Ereignisse kurz zu sprechen kommen. Das eine bezeichne ich als eine Sternstunde der Ökumene. Es gab ein Treffen von Verantwortlichen im Jahr 2000, also vor 20 Jahren, in Rothenburg ob der Tauber. Und dort gab es so eine Stunde, für die war kein Programm vorgesehen. Da war man in der Anbetung und in der Stille und wir fragten uns, was legt der Heilige Geist dort in die Mitte? Was ist jetzt dran? Dann stand ein katholischer Priester auf, der Pater Ernst Sievers von den Weißen Brüdern aus Uganda. Und er bat seine Geschwister aus den evangelischen und aus den Freikirchen um Vergebung für alles, was seine Kirche in der gesamten Kirchengeschichte den anderen aus seiner Sicht angetan hat, wie schlecht über sie geredet wurde und wird, und hat die Hand ausgestreckt zu allen, die im Raum waren. Damals war der Bischof Wilkens im Raum und auch Keith Warrington von Jugend mit einer Mission. Bischof Wilkens war damals der Mann, der von der EKD beauftragte für die evangelischen Kommunitäten. Und es gab eine Antwort von diesen beiden Männern und auch anderen und es setzte eine, ich sag mal, eine ökumenische Buße ein, die es in diesem Kreis noch niemals gegeben hat. Es sind viele Tränen geflossen. Es wurde gebetet. Es war ein Geschenk, das der Heilige Geist dort in die Mitte gelegt hat und ist Es ist zur Grundlage geworden, um im Miteinander, im gegenseitigen Vertrauen ab diesem Zeitpunkt so unterwegs zu sein, dass wir uns bis heute vertragen. Und es sind viele, viele Freundschaften geschlossen worden. Und ich sage, wenn man heute sagen würde, der Miteinanderprozess darf nicht mehr stattfinden. Ich habe so viele Freunde dort, das kann man gar nicht unterbinden. Es gibt ein zweites Datum, das liegt etwas kurz davor, und zwar der Reformationstag 1999. Die Kenner wissen das, dort gab es die feierliche Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre zwischen römisch-katholischer Kirche und dem lutherischen Weltbund, ausgerechnet am Reformationstag. Am selben Tag trafen sich Vertreter aus 15 evangelischen Gruppen mit Chiara Lubich, also der Präsidentin der Fokularbewegung, Andrea Riccardi von St. Egidio in Ottmaringen. Und dort war man im Austausch und man hat festgestellt, es gibt einen tiefen Wunsch unter uns, so ein Treffen für die Mitglieder der Gemeinschaften zu organisieren. Wir müssen uns kennenlernen, wir müssen uns begegnen. Es ist höchste Zeit für diesen Prozess. Wir bezeichnen das, diesen Tag, als den Geburtstag des nächsten Netzwerkes, das heißt Miteinander für Europa. Klingt politisch, ist so nicht, ein bisschen nur. Aber inzwischen hat sich diese Bewegung ausgeweitet auf Polen, auf Frankreich, Österreich, Italien, Tschechien, Belgien, England und viele andere. Ich möchte bloß mal einen Punkt erwähnen. Viele von Ihnen kennen noch Pfarrer Friedrich Aschoff. Der war der jahrelange Leiter der geistlichen Gemeindeerneuerung der evangelischen Kirche. Und unter seiner Federführung und in Zusammenarbeit mit vielen anderen hat es tausende Versöhnungswege gegeben von Deutschland in Richtung Westen, Süden und Osten, auch im Norden. Tausende Versöhnungswege, wo Christen aus unserem Land um Vergebung gebeten haben für das, was wir im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg dort angerichtet haben. Diese Versöhnungswege sind die Voraussetzung geworden dafür, dass man im Miteinander sich begegnen kann. Diese Früchte ernten wir heute, dass es möglich ist, nach Polen zu kommen. Dort gibt es bis heute viele Vorbehalte. Aber dort, wo man sich freundschaftlich begegnet, ist es möglich, im Miteinander sein zu können. Das ist ein besonderes Geschenk. Was sind nun die Kennzeichen des Miteinanders im Schnelldurchgang? Es geht nicht zuerst um die theologische Zusammenarbeit, obwohl sie auch stattfindet. Grundlage für uns alle ist das verbindlich gelebte Evangelium. Das haben wir in den anderen Beiträgen gehört. Es gab am 8. Dezember 2001 ein Bündnis der Liebe zwischen 5000 Personen in München. Die haben gesagt, wir wollen nicht mehr schlecht übereinander reden. Ich achte Jesus Christus in dir höher als in mir. Du bist mir wertvoll. Ich interessiere mich für das, was dir heilig ist. Können wir das denken, was dort für ein Austausch möglich ist? Wenn nicht in meiner Hosentasche schon das Messer vorher aufgeht? Wir nennen das die Ökumene der Herzen. Meist sind Laien die Träger dieser Bewegung, das sagte ich schon. Es geht um die Zusammenarbeit im Stil gegenseitiger Akzeptanz. Es geht um den Verzicht von Konkurrenz und Selbstdarstellung. Es geht um das gemeinsame Hören auf die biblische Botschaft. Was glauben Sie, wie viel Auslegungsspielräume möglich sind, wenn aus verschiedenen Konfessionen über denselben Text gepredigt wird? Da kommt man ganz schön ins Staunen. Es ist die Annahme der anderen in ihren konfessionellen und spirituellen Prägungen. Es ist das Erkennen von Berufungen, es ist die Ergänzung unterschiedlicher Charismen. Und wie gehen wir miteinander um? Das Miteinander wächst auf in einem gemeinsamen Weg. Wir treffen uns. Wir empfangen gemeinsame Führungen im Miteinander von Gott. Chiara Lubich, die ich schon zweimal erwähnt habe, die sagte, wie das Miteinander stattfindet, die Partitur wird im Himmel geschrieben. Wir wissen es nicht, wir können das nicht planen, sondern es ereignet sich mitten unter uns. Ökumenische Buße, Bündnis der Liebe, das gelebte Evangelium, Freundschaften, Besuche, Austausch. Die Ausmaße habe ich schon genannt. Inzwischen in Europa sind mehr als 300 Gemeinschaften und Zentren beteiligt. Und inzwischen treffen sich evangelische, katholische, freikirchliche, orthodoxe und es gibt auch eine ganze Reihe von messianischen Kontakten. Es gab zwei Kongresse 2004 und 2007 in Stuttgart mit jeweils ca. 10.000 Teilnehmern. Und seit 3 Jahren gibt es ein drittes Netzwerk, das heißt Christlicher Konvent Deutschlands. Das ist nur wieder auf Deutschland bezogen. Und wir versuchen auch die in dieses Miteinander hineinzuholen, die noch beobachtend an der Peripherie stehen. Sie können sich vorstellen, es gibt im Volk Gottes Meinungen, dass wenn Evangelische mit Katholiken zusammenkommen, die von der anderen Seite, die sagen, also wenn ihr mit den Katholiken zusammenkommt, das ist der Antichrist. Also da können wir gar nicht kommen. Das geht nicht. Das heißt, es gibt Vorbehalte zu überwinden. Wir haben dieselbe Bibel. Wir haben dieselbe Taufe. Wenn Menschen in den Kirchen mit dem Evangelium in Berührung kommen, dann ändert sich plötzlich ihr Leben, aber wirklich. Nur spielt es gar keine Rolle, ob die evangelisch oder katholisch oder pfingstlerisch sind. Es findet statt und es ereignet sich. Und das sieht die Welt. Das ist die Frage, um die es überhaupt geht. Ich möchte kurze Antworten auf die Frage, warum ist dieser Prozess überhaupt notwendig oder auch heilsgeschichtlich? Erstens, Jesus betet darum, das haben wir gerade gehört. Er und der Vater sind eins, auch in dieser Frage. Und es besteht eine Verheißung, ein Versprechen, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das heißt, wie wir zu sehen sind in der Öffentlichkeit, hängt zum Beispiel auch maßgeblich von dieser Frage ab. Der heilige Paulus schreibt im Galaterbrief Kapitel 3, 28, es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden, zu einem Leib. Die Jünger Jesu sollen untereinander die gleiche Einheit haben wie Jesus mit seinem Vater. Nun wissen wir aus eigener Erfahrung, das gelingt uns nicht. Aber die Einheit untereinander hat eine entscheidende Bedeutung für den Dienst, den wir tun. Denn wir sind ja schließlich in die Welt gesandt und nicht für uns selbst unterwegs. Damit werden wir zum sichtbaren Zeugnis für alle Welt. Zum Glück haben wir Jünger das nicht aus uns selbst. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das heißt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sind darauf angewiesen, dass wir von ihm das empfangen, was wir brauchen. Diese Einheit ist kein ideales Ziel, das die Jünger mit eigener Kraftanstrengung erreichen müssen. Indem Jesus in uns ist, in uns wohnt, in seinen Jüngern, wurde ihnen das Einssein bereits geschenkt. Die Einheit ist gegeben, sie ist da. Glauben Sie etwa im Ernst, dass es einen katholischen Himmel gibt oder einen evangelischen oder einen freikirchlichen? Das halte ich für sowas von lächerlich. Wo das Evangelium gelebt wird und stattfindet, dort ist Vergebung und Versöhnung möglich. Christus im anderen erkennen ist Herrlichkeit und führt zur gemeinsamen Anbetung, ist ein starkes Zeugnis vor der Welt. Schon von der Urgemeinde wurde gesagt, seht, wie sie einander lieb haben. Sie waren geachtet im Volk. Ihr Leben hatte eine gewaltige Ausstrahlung. Es gibt noch etwas Verbindendes, was mit der Konfession gar keine Rolle spielt. Christus Nachfolger haben die Naherwartung, dass Jesus Christus wiederkommt. Ganz kurz ein Satz zu Wilhelm Blasing, den ich am Anfang erwähnt habe. Als er sich aus dem Treffen von Verantwortlichen verabschiedete aus Altersgründen, da hat er uns ein kleines Vermächtnis hinterlassen. Er hat gesagt, so lange wie ich lebe, also er ist jetzt inzwischen fast 90, haben sich 3 Dinge ereignet. 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Dann habe ich gesehen, dass eine weltweite große Erweckung stattfindet, durch die Pfingstbewegung maßgeblich vorangebracht, aber nicht nur dort. Und das Volk Gottes sammelt sich über die Konfessionsgrenzen hinaus. Er sagt, Das sind alles Indizien dafür, dass Jesus bald wiederkommen wird. Inzwischen können wir noch etwas ergänzen. Es gibt auch eine weltweite Zunahme von Verfolgung. Die Christen weltweit sind die am stärksten verfolgte Gruppierung weltweit. Und aus diesem Grund gibt es auch die Ökumene der Märtyrer. Wir werden nicht gefragt, zu welcher Konfession wir gehören, sondern die Frage ist, glaubst du an Jesus Christus, ja oder nein? Wenn du als Christ verbindlich lebst, kann es auch erheblichen Widerstand geben, der vielen weltweit das Leben kostet. Das ist von der Konfession völlig unabhängig. Zwei Sätze zu den Corona-Wochen. Was hat sich ereignet? Ich habe Leute getroffen, die haben gesagt, Corona, diese Pandemie, wirkt wie ein Katalysator. Und zwar in alle Richtungen. Das Böse manifestiert sich. Es gibt eine Aggressivität, Zunahme von Ungerechtigkeit, oder man fühlt sich wenigstens so. Es ist ein Stress in der Gesellschaft, das hat es in sich. Aber es gibt auch das andere. Christen werden plötzlich kreativ. Da ereignet sich was, ich will bloß mal ein Beispiel nennen, manche haben das miterlebt. Es gab eine Initiative, die heißt Deutschland betet gemeinsam. Manche haben das irgendwo mitverfolgt, das war am 15. April, Mittwoch nach Ostern. Da haben 500.000 Christen an dem Bildschirm gesessen und waren gemeinsam vereint im Gebet. Das wurde überkonfessionell getragen. Und alle waren dabei und man rechnet damit, dass mindestens zwei vor einem Bildschirm gesessen haben. Das heißt also, man sagt, 1 Million Christen haben gebetet. Dasselbe gab es nochmal ein paar Wochen später, gemeinsam vor Pfingsten. Da war es auch so. Es gibt im europäischen Raum eine Gebetsbewegung, das ist die Gebetshausbewegung. Das nächste Gebetshaus, was mir bekannt ist, gibt es in Leipzig. Haben Sie vielleicht noch nicht gewusst, ist so. Es findet statt und dort sind viele Jugendliche, die sich motivieren lassen und die sagen, ja, wir wollen das. Das interessiert uns. Hoffnung wird lebendig. Den Weg wollen wir weitergehen im Vertrauen auf Jesus Christus, den Herrn der Ernte. Die ökumenische Bewegung, wo immer sie sich ereignet, ist vor allem dreierlei. Sie ist eine Gebetsbewegung zuallererst. Sie ist eine Missionsbewegung. Das Evangelium gehört raus in die Welt. Und sie ist eine Umkehrbewegung. Das heißt, es geht um zwei Dinge. Es geht um die Vertiefung der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus mit Buße, Umkehr und Versöhnung. Und wenn diese Voraussetzung sich unter uns ereignet, dann finden wir auch zueinander. Komischerweise, aber mit Sicherheit dann. Dann stellt sich nicht mehr die Frage, wie denken, reden und handeln wir miteinander oder übereinander, sondern wenn wir von Gott her kommen, haben wir so vieles in uns, was uns verbindet, was uns froh und dankbar sein lässt und ein Hoffnungszeichen ist in diese Welt. Ich möchte zum Abschluss, ich habe ein bisschen überzogen, ich gebe es zu, ein Kurzzeugnis verlesen von einem Mann, der mit seiner Frau immer die Einheit im Blick hatte. Er gehörte zum Lebenszentrum für die Einheit der Christen im Schloss Krahem. Und es ist Hans-Dieter Reimer, der bereits 1993 verstorben ist. Aber von ihm ist Folgendes überliefert, er hat es selbst aufgeschrieben. Auf dem Boden der großen Kirche in Tessé, manche von Ihnen waren dort auch schon, während des Gottesdienstes hatte ich eine Vision. Es war eine Vision der Kirche Christi und ich fühlte sie mehr, als ich sah. Plötzlich war ich überwältigt und aufgehoben und mit fortgenommen durch eine Hingabe an ihn, Jesus Christus. Doch war es nicht allein, war er es nicht allein, Christus, der vor meinem inneren Auge stand. Da war auch die Kirche als sein Leib, die Vielzahl der Glieder an diesem Leib, der ich mich mit ganz neuer Hingabe zugewandt fühlte. Mein Denken und Empfinden war wie entkrampft, befreit von allen Gedanken und Hemmungen, die sonst mein inneres Verhältnis zur Kirche umklammert hielten. Mich überschwemmte die Freude, mich erfüllte ein innerer Jubel über die große Vielfalt wirklichen Glaubens und wahrer herzlicher Anbetung, wie sie in der ganzen Kirche über die Erde hin gelebt wird, in Millionen von Herzen, in unzähligen Versammlungen, Kreisen und Gruppen, im großen Konzert der Sprachen. Wie soll ich es beschreiben? Alles war wie von einem Licht durchflutet und alles war ganz einfach. Denn Christus war da inmitten seiner Gläubigen. Da wurde das Zueinander ganz einfach und das Miteinander gewann die Richtung auf ihn, von dem eine überwältigend befreiende und einigende Kraft ausging. Was uns untereinander trennte, das Erbe der Geschichte, aus dem wir jeweils leben, das eigene Bekenntnis, das es zu verfechten gilt, der eigene Glaube, den man erringen und vertreten muss, dies alles schien kompliziert, in der Gegenwart Christi nicht gefragt und von der Kraft der Liebe und der Einheit überwunden. Was aber zutiefst überraschte, war dies. Nichts zwang mich, mich selbst zu verleugnen, eine Tradition abzubrechen oder zu verachten, was mich bisher erfüllte, nichts zwang mich dazu. Vielmehr war da ein ganz neues Vermögen, vor dem Angesicht Christi das Trennende zu lassen und das eigene als Gabe in die Kirche hineinzuschenken, auf das Christus in ihr als Reichtum aufleuchte in der Welt. Zitat Ende.